Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ihr euch aufgemacht habt an diesem Sonntag, den Totensonntag, so hieß er noch zu meiner Jugendzeit, jetzt hat man ihn umbenannt, jetzt ist er Ewigkeitssonntag. Der heutige Mensch will nicht so gerne an Tod erinnert werden. Hätte ich gewusst, dass der Termin auf einen solchen Sonntag fällt, hätte ich mir mein Thema wahrscheinlich anders gewählt, aber jetzt habe ich einmal das gesagt, dass ich da halte und deswegen will ich das auch tun. Totensonntag, vor einem Jahr, wer erinnert sich noch dran, stand hier der Egmont Brill und der heute schon in der Ewigkeit ist. So schnell kann es gehen und wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Und viele werden heute an den Gräbern gestanden haben und an liebe Menschen gedacht haben, die ihnen vorangegangen sind. Aber gerade beim Thema Tod erfüllt sich Gottes Wort, was er damals schon zu Adam sprach. In 1. Mose lesen wir 1. Mose 2, Vers 17. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon issest, wirst du gewiss sterben. Das war die Forderung Gottes an Adam. In 1. Korinther 15, Vers 22 greift das Paulus noch einmal auf. Wo steht, denn genauso wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Und das soll unser Thema heute sein. Wir sind ja alle aus Adam hervorgegangen. Bis auf diesen Tag, Adam ist unser Vorfahre und keiner kann sagen, ich stamme nicht von Adam ab. Wir sind alle Adams Kinder. Aber seit Jesus in diese Welt kam, gilt etwas anders. Wir sind alle Kinder von Jesus. Alle die, die wiedergeboren sind zu neuem Leben, die Jesus in ihr Herz aufgenommen haben. Und die, und denke ich nur die, können wirklich den Ewigkeitssonntag begehen, weil sie wissen, dass sie eine Ewigkeit vor sich haben in Herrlichkeit, in Freude. Ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Qual. Aber was hat das alles mit unserem Thema zu tun? Die Freiheit der Kinder Gottes. Und ich habe mich gefragt, was ist denn Freiheit? Wie formuliert ihr denn das? Und da habe ich nachgeguckt nach der Definition. Und da steht, Freiheit ist unabhängig von bestimmten persönlichen und gesellschaftlichen Zwängen. In seiner Entscheidung nicht eingeschränkt und man kann unterscheiden unter unterschiedlichen Möglichkeiten. Und in diesem Sinne ist eigentlich kein Mensch absolut frei. Und doch ist es der Traum eines jeden Menschen, frei zu sein, machen zu können, was man will, selber entscheiden können, ohne dass ein anderer reinquarkt. Und dieser Wunsch, da ist schon bei den Kindern da, sie möchten nicht mehr machen, was die Eltern sagen, sie möchten machen, was ihnen gefällt. Und heute sind wir ja auch schon bald so weit, dass die Kinder den Eltern sagen, was sie zu machen haben. Kinderrechte werden oder sollen eingeführt werden. Und sie können auch selber schon entscheiden, als Jugendliche, welches Geschlecht sie gerne hätten. Alles solche komischen Sachen, die uns heute begegnen. Viele versprechen uns die Freiheit. Aber es stellt sich die Frage, von wem wollen wir frei sein und für was wollen wir frei sein? Wenn wir schon nicht absolut frei sein können, dann wollen wir wenigstens wissen, von was wir frei sein wollen und für was wir frei sein wollen. Und Luther hat es einmal so formuliert: Der menschliche Wille ist nicht frei. Er wird entweder von Gott oder vom Teufel geritten. Einer beherrscht dich in dem Wunsch, frei zu sein, deinen Willen zu tun. Absolute Freiheit hat eigentlich nur Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Denn wer kann ihm etwas vorschreiben? Und wem ist er Rechenschaft schuldig? Gott kann wirklich machen, was er will. Aber wir sind dankbar, dass wir wissen, dass Gott gut ist und nichts Böses im Sinn hat. In Römer 9, Vers 20 lesen wir: Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Gebilde zu dem, der es gebildet hat: Warum hast du mich so gemacht? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton aus demselben Klumpen, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Also Gott kann das tun, was er will und was er sich vorgenommen hat. Das geschieht. Er ist nicht an Raum und Zeit gebunden wie wir. Keiner kann von uns diese Gesetzmäßigkeit überschreiten. Keine Sekunde können wir zurückholen und auch den Raum nicht überschreiten. Vor uns ist irgendwo eine Grenze. Da kommt der Zaun und was kommt dahinter? Wir können es einfach nicht einordnen. Wir müssen das akzeptieren. Und wenn Gott spricht, dann geschieht das auch. Und er hat gesagt, im 1. Mose 1, 26 und 27, ab Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und als Frau. Also wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen, wie es in der Lutherbibel steht, aber in der Schlachterbibel im Bilde Gottes. Und wir haben ja manchmal den Ausdruck: Bist du eigentlich im Bilde, was du da machst und sagst? Also in diesem Bilde Gottes sind wir geschaffen. Nicht nur nach dem Bilde Gottes, wo man sagt, das ist ein alter Mann, der irgendwo auf den Bildern so abgebildet ist und da alles weiß und kann. Nein, im Bilde Gottes sind wir geschaffen. Und als Mann und als Frau. Und das muss man heute wirklich betonen und einen Finger drauflegen, weil es heute nicht mehr normal ist, dass man sich so sieht, dass man sein biologisches Geschlecht einfach nicht annehmen kann. Und wenn man das sagt, das ist nicht richtig, wenn ihr sagt, wir sind divers oder bei jeder Bewerbung muss das dabei stehen, dieser Irrsinn, also dann diskriminiert man die, die sich so fühlen. Also, es wird alles in unserer Zeit verdreht. Und im 1. Mose 2, Vers 8 sagt Gott: Und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte dorthin den Menschen, den er gemacht hatte. Also, Gott setzte ihn in das Paradies. Und zum Bilde Gottes gehört auch der Zustand im Paradies, dass sie Freiheit hatten. Er hatte ihnen keine Beschränkungen aufgelegt. Ihr könnt schalten und walten im Paradies, wie ihr wollt. Macht euch die Erde untertan, hat er gesagt, und damit alles erlaubt. Und von daher stand auch die Sehnsucht, die wir Menschen haben, nach Freiheit, wie sie im Paradies eigentlich war, wo alles gut war. Denn in seinem Schöpfungsbericht sagt uns ja Gott, und er sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Der Mensch konnte schalten und walten, wie er wollte und wie er es für richtig hielt. Er hatte dort diese Freiheit. Und heute will der gefallene Mensch, der diese Freiheit eingebüßt hat, der sündige Mensch in seiner Vermessenheit das Paradies auf Erden errichten. In unserer Schulzeit haben wir das Gedicht noch von Heinrich Heine lernen müssen. Ich glaube, es waren die schlesischen Weber. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten, das Paradies errichten. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Aber in dieses Paradies, was Menschen errichten wollen, da möchte ich nicht hin. Wer einmal das kommunistische Paradies erlebt hat, der wird sagen, nein, das ist nicht das Paradies. Und zu DDR-Zeiten, wo sie das Paradies auch aufrichten wollten, kann man auch nicht sagen, das war das Paradies. Es ging uns nicht schlecht, aber paradiesische Zustände hatten wir da wirklich nicht. Im Paradies begegnete Gott Adam und Eva von Angesicht zu Angesicht. Das war normal. Sie haben Kontakt mit Gott gehabt. Und Gott gab ihm nur eine Einschränkung, eine bewahrende Einschränkung. In 1. Mose 2, Vers 9a, 16 und 17 lesen wir: Und in der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du jederzeit essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon issest, wirst du gewiss sterben. Das gehört auch zur Freiheit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass er sich entscheiden kann zwischen Gut und Böse, Gottes Wort zu befolgen oder es zu übertreten. Die Freiheit, im Gebot Gottes die Liebe zu sehen, die es gut mit uns meint. Nicht eine Einschränkung, da will uns was vorenthalten. Nein, er will uns bewahren vor falschen Wegen, vor Schaden, der uns begegnen kann. Und er will, dass wir uns willentlich entscheiden, das zu tun, was er sagt, uns für das Gute zu entscheiden und das Gute danach zu tun. Aber es ist wie in Römer 7, 8 und 9, wo Paulus sagt: Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich ohne das Gesetz nicht erkannt, denn ich wusste nichts von der Lust, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: Lass dich nicht gelüsten. Die Sünde aber ergriff die Gelegenheit durch das Gebot und erregte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Und ich starb und es fand sich, dass das Gebot, das doch zum Leben gegeben war, mir zum Tode gereichte. Ja, so ist das. Auch schon bei Kindern. Wenn man sagt, mach das nicht, dann reizt das die gerade, das auszuprobieren, was sie verboten gekriegt haben. Dreht nicht in die Pfütze. Man braucht sich nur mal umzudrehen. Bums, sitzen sie drinnen und batschen drinnen rum. Es reizt, das Verbotene zu tun. Und wer dahinter steht, das wissen wir, das ist der Teufel. Warum hat Gott das Gebot gegeben? Gott hat keine Gemeinschaft mit Bösen. Er wollte nicht, dass der Mensch überhaupt weiß, was Böse ist. Es war alles gut im Paradies. Aber Gut und Böse schließen sich bei Gott rigoros aus. Gott ist heilig, 100%. Und nicht ein Mühe Unheiligkeit duldet er in seiner Nähe. Und das wusste der Teufel auch. mit genau diesem Begehren, was wir jetzt gelesen haben, kam er auch zu den Menschen. Was er selbst erlebt hat, das hat er nun an den Menschen versucht weiterzugeben. Er war ja der Engel des Lichts, der herrlichste Engel, der schönste Engel, Luzifer. Und er hat sich überhoben und wollte sein wie Gott. Und das war in den Augen Gottes Schuld. Es gibt nur einen Gott. Und der Engel ist ein geschaffenes Wesen, was Gott untertan ist. Aber in seinem Hochmut, weil er der schönste Engel war, hat er sich überhoben und er wurde aus dem Himmel verbannt. Und genau das wollte er auch bei den Menschen erreichen. Wenn er den Menschen dieses Versprechen machte, 1. Mose 3, 5 und 6, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esset, eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Genau mit dem Argument, mit dem er gefallen ist, versucht er nun die Menschen zu überlisten im Paradies, sich gegen Gott zu stellen. Und in dieser Frucht, die er der Frau so begehrlich vor Augen hielt, war das Gehen der Sünde. Der Mensch kannte vorher keine Sünde. Es war alles gut im Paradies. Und in diesem Gehen der Sünde war die Auflehnung gegen Gott. Das Sein wollen wie Gott. Und das macht uns zu Sündern. Und wir sind nicht Sünder seit dem Sündenfall, weil wir sündigen und Fehler machen und Schuld auf uns laden, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir haben dieses Gehen seit Adam in uns. Wie in Adam alle sterben. In uns ist jetzt dieses Gehen. Und dieses Gehen vererben wir auch weiter. Wer Kinder hat, der weiß das. Wie böse die sein können. Schon als ganz kleine Kinder. Es ist in ihnen. Der Mensch spielt seit dem Sündenfall Gott und definiert neu, was gut und böse ist. Und zum Schluss kommt dann das heraus, was wir heute erleben. Gutes wird böse und Böses wird gut genannt. Unglaublich, vor 30 Jahren hat man sich das noch nicht vorstellen können. Meine Frau sagt immer, es weiß doch jeder Mensch, was böse ist. Wie kann man denn so schnell irgendwo das Böse gut heißen? Und das ist aber geschehen. Das, was Gott böse genannt hat. Und wir wissen alle aus der Bibel heraus, was böse ist. Das wird heute gut genannt. Und wenn du sagst, was dagegen, dann bist du ja ein Verleumder. Dann bist du einer, der ja nicht auf der Höhe der Zeit ist. Wir erleben das heute. Und durch diese Genmanipulation, die schon Adam und Eva erlebt haben, versucht jetzt auch der Mensch, dieses nachzumachen, wieder aufzuheben. Ich komme aus der Landwirtschaft und weiß, dass bei Pflanzen diese Genmanipulation vorgenommen wird. Da wird aus dem Genstrang mit der Genschere, also man kann sich das gar nicht vorstellen, weil das winzig, winzig klein ist, nur unter dem Mikroskop, unter dem Elektronenmikroskop kann man das machen, ein Stückchen rausschneiden und was Neues hineinsetzen. Das geht. Und jetzt versuchen sie das auch an Menschen. Sie wollen den Menschen so manipulieren, dass er das macht, was ein paar wollen. Oder vielleicht, was der Teufel zuletzt will. Denn Gott will nicht, dass wir manipuliert werden. Er hat uns so geschaffen und so sollen wir auch bleiben. Er hat es gut gemeint mit uns. Adam und Eva jedenfalls wussten sofort, was gut und böse war. Es war böse, nackig rumzulaufen. Sie haben sich geschämt, sie hatten plötzlich auch Angst vor Gott, haben sich versteckt. Nackig rumlaufen. Wir hatten in Gemeinde einen Häuptling gehabt, der Albrecht Lothar, manche kennen ihn vielleicht noch. Ich sehe ihn nach vorne stehen in der Gemeinschaft, hat einen Vortrag gehalten, da hat er gesagt, wenn Heiden Christen wären, dann ziehen sie sich an. Und wenn Christen Heiden wären, weiter hat er nicht gesagt, aber jeder wusste, weil da damals gerade das mit den FKK so aufkam. Das Paradies war jedenfalls für Adam und Eva verspielt mit allen Folgen. Die Freiheit, die sie hatten, war verspielt. Sie mussten raus aus dem Paradies und es war ihnen nur zum Nachteil. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und weil er aus dem Paradies raus musste, definiert der Mensch den Begriff Freiheit und merkt nicht, dass er ein Sklave des Bösen geworden ist. In der DDR, die auch atheistisch geprägt war und auch das durchsetzen wollte, es gibt keinen Gott, hieß die Beschreibung der Freiheit Einsicht in die Notwendigkeit. Kennt ihr das noch, die Älteren? Das haben wir gelernt. Einsicht in die Notwendigkeit. Wenn du einsiehst, dass du im goldenen Käfig eben gefangen bist, dann ist das für dich Freiheit. Du kannst ja von einer Stange zur anderen hüpfen. Aber wenn du rausguckst, siehst du die anderen Vögel in der Natur rumfliegen. Wir haben nach dem Westen geguckt, wo wir wussten, was Freiheit ist. Ja. Es war die Diktatur des Proletariats. So mussten wir denken. Und wer so gedacht hat, der hat es einigermaßen gut gehabt. Aber wehe, du hast das anders gesehen, als wie die gottlose Regierung. Und heute? Heute haben wir die Diktatur der Grünen. Jeder, der ein bisschen Fernsehen guckt, der weiß, was das ist mit Klimawandel und Gendervorstellungen und so weiter. Aber ich will jetzt nicht politisch werden, das ist nicht unsere Aufgabe hier in der Gemeinde. Aber was für mich besonders in dieser Hinsicht verwerflich ist, dass die Institution Kirche, die eigentlich das Gute verteidigen müsste, das Böse mitmacht. Ob das Corona oder sonst was ist, Klimawandel, Flüchtlingsfrage, überall machen sie ein soziales Evangelium draus. Und damit spielen sie auch Gott, weil sie das Evangelium nicht mehr verkündigen, sondern ein soziales Evangelium machen, ein humanistisches Evangelium, was den Menschen an erste Stelle stellt und Gott hat das einfach dann mitzumachen. Aber wir sollen Gott über alle Dinge lieben. Schon das erste Gebot, was er den Menschen gegeben hat, seinem Volk Israel. Das Ebenbild Gottes ist jedenfalls auch da verloren gegangen und ist zum Zerrbild geworden und zur Fratze oftmals des Teufels. Wir haben heute erst wieder gelesen, was der Uwe Holmer den Kirchenobersten geschrieben hat, dass sie die Kirche verraten, dass sie nicht mehr Kirche Jesu Christi sind, wenn sie das Evangelium in der Form so verfälschen und verlästern. Und sowohl in Adam alle sterben, das haben wir ja jetzt gesagt, dass wir von ihm abstammen, werden in Christus alle leben. Werden in Christus alle leben. Alle die, die sein Angebot angenommen haben. In 1. Korinther 15, Vers 22, sagt uns Paulus, denn genauso wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Also, es ist uns in der Schrift so übermittelt worden. Und im Kolosserbrief, da lesen wir Kolosser 1, 13 bis 15. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Da das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Christus, der Erstgeborene, das Ebenbild, das wirkliche Ebenbild Gottes, so wie sich Gott das Leben der Menschen gedacht hat, seiner Schöpfung, der Krone der Schöpfung. So sollten sie leben, ihm zur Ehre und die so einen tiefen Fall gemacht haben. Er ist das wirkliche und wahre Ebenbild des Schöpfers, Jesus Christus. Und im ersten Johannesbrief sagt das Johannes auch noch einmal. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Aber dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. In Christus haben wir wieder die Möglichkeit und Freiheit, wieder mit Gott in Verbindung zu treten, in Verbindung zu haben und auch die Freiheit, Gottes Willen zu tun, so wie es Jesus Christus auch getan hat. Das Gute zu tun, aber auch das Böse zu hassen. Das fällt uns manchmal schwer, weil wir gerne auch ein bisschen munkeln mit den Bösen. Das ist ja so angenehm, sich so durchwurschteln. Aber wir sollen wirklich das Böse hassen. Nicht den Menschen, der das macht. Das ist wirklich ein trauriger Zustand, in dem er lebt. Aber das, was er macht an Bösen, das sollen wir wirklich hassen. Wir haben heute das Thema Freiheit des Christen. Und die beginnt eigentlich schon hier. Wir sind frei von Schuld und von Sünde und auch frei vom bösen Gewissen. Wer Jesus im Herzen hat, der weiß, dass er ein Kind Gottes ist. Und wir haben schon jetzt und hier eine himmlische Heimat. Wir leben heute oder begehen heute einen Ewigkeitssonntag. Wir werden eine Ewigkeit bei ihm sein. Mit Jesus und mit Gott leben im neuen Himmel und in der neuen Erde, die erschaffen wird. Denn es steht geschrieben, die erste Erde und der erste Himmel sind vergangen. Sie sind nicht mehr. Und es wurde keine Stätte mehr gefunden. Wir erwarten aber einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und der neue Himmel und die neue Erde werden besser sein als das Paradies. Und wir sind nach dem Namen Jesus genannt, der in der absoluten Freiheit Gottes lebte. Und so wollen wir mal ein Stückchen das Leben betrachten von dem, der das wirkliche Ebenbild Gottes war, das Ebenbild des lebendigen Gottes. Und er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er ist nicht als Raub betrachtete Gott gleich zu sein. In Philipper 2, 5 bis 8, können Sie ja mal aufschlagen. Denn ihr sollt gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn auch Gott erhöht, hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus Christus. Wollen wir Christen das, die wir sagen, wir wollen ihm nachfolgen? Er war nicht auf Reichtum bedacht und nicht auf Besitz aus. Er suchte nicht seine Ehre, sondern die Ehre Gottes. Und er nahm auch keine Ehre von Menschen an. Uns tut das gut, wenn uns Menschen ehren. Sind wir doch mal ehrlich. Und Pfarrer hat mal am Ausgang von einer älteren Frau gesagt bekommen, Herr Pfarrer, das war aber eine schöne Predigt. Und da hat Herr Pfarrer gesagt, ja, ich weiß, das hat mir der Teufel auch schon oben auf der Kanzel gesagt. Weil da sofort unser Hochmut wieder reinspielt. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Und deswegen, liebe Geschwister, lobt keine, die eine Predigt gemacht haben oder die das Wort Gottes verkündigt haben. Wir sind alle Menschen als Fleisch und Blut und wie schnell kommt dann dieser Hochmut, obwohl man es eigentlich gar nicht will, kommt dann in uns hoch und wir klappen uns auf die Schulter. Hast gut gemacht. Sagt lieber, es war wertvoll, was du gesagt hast. Das ist wieder was anderes. Und er redete den Menschen auch nicht nach dem Mund. Und er machte auch keine Kompromisse. Er sagt zu uns, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles andere ist von Übel, vom Bösen. Und er erbarmte sich über Kranke und Elende, war voller Liebe und Mitgefühl. Und er konnte weinen über Jerusalem, die Chance nicht annehmen wollten, dass er ihr Heiland ist, ihr Messias, die ihn abgelehnt haben. Und er konnte weinen am Grab des Lazarus, weil er wusste, wie schrecklich der Tod ist, der durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Er war in der Welt, aber er war nicht von der Welt. Und Satan hatte kein Anrecht an ihn, weil er sündlos war. Und obwohl er nur Gutes tat, verfolgten und bekämpften ihn die Menschen, die damalige Obrigkeit. Und das müssen wir auch bedenken, dass uns das nicht erspart bleibt. Jesus sagt, haben sie mich verfolgt und geschmäht, so werden sie auch euch verfolgen und schmähen. Er lebte ganz einfach in der Freiheit des Sohnes und der Kindschaft Gottes. Und genau wie damals seine Jünger brauchen auch wir seine Kraft und seine Geduld, sein Erbarmen, seine Liebe und Hilfe, weil wir noch in dieser Welt sind. Und er konnte zu Petrus sagen, in Lukas 22, 31 und 32, der Herr aber sprach zu ihm, Simon, Simon, und er spricht das zweimal aus. Etwas ganz Wichtiges habe ich dir jetzt zu sagen. Gib Acht, der Satan hat versucht, bei euch die Spreu vom Weizen zu trennen. Luther sagt, er hat versucht, euch zu sieben, wie man Weizen siebt, durchschütteln. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst zurückgekehrt bist, dich bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Und ich gebe euch jetzt eine Hausaufgabe mit. Ich wollte es eigentlich lesen. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, was er für uns vor dem Vater gebetet hat. Und wir haben durch den Herrn Jesus den Heiligen Geist, wir sind versiegelt mit ihm. Und was ein Siegel bedeutet, das, denke ich, weiß jeder. Da hat keiner einen Zugriff darauf, als nur der, an dem es gerichtet ist. Und wir sind Bürger im Reich Gottes. Wir haben eine himmlische Heimat. Und wir können, obwohl wir nicht wissen, was alles jetzt noch auf uns zukommt, und ich ahne nichts Gutes, dürfen wir getrost sein, weil wir wissen, unsere Heimat ist im Himmel. Und wir haben in der Jugend immer ein Lied gesungen. Unser Reiseziel, das ist der Himmel. Unser Helfer will der Heiland selber sein. Und ich denke, das haben schon viele erlebt, die mit ihm unterwegs sind. Und dass es einen Lohn in der Nachfolge gibt. In Offenbarung 7, 9 bis 14, und dann komme ich zum Schluss. 9, 14 und 15. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. In Vers 14. Und ich sagte zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Es wird sie weder die Sonne noch irgendeine Hitze treffen. Und das Lamm inmitten des Thrones wird sie weiden und sie zu den lebendigen Wasserquellen führen. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Bist du dabei? Weißt du das? Wir dürfen es sein, egal wie alt wir sind. Wir müssen nur kommen. Und nun habe ich noch ein Gedicht. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, als Schluss von den Eiden Toser, was er über die sagt, die wirkliche Christen sind. Ein wahrer Christ ist eine merkwürdige Marke. Er empfindet höchste Liebe für einen, den er nie gesehen hat. Spricht jeden Tag vertraulich zu jemandem, den er nicht sehen kann. Erwartet Kraft der Autorität eines anderen, in den Himmel zu kommen. Entäußert sich selbst, um erfüllt zu sein. Gibt zu, dass er falsch gehandelt hat, damit er gerechtfertigt wird. Demütigt sich, damit er erhöht wird. Ist am stärksten, wenn er schwach ist, und am reichsten, wenn er arm ist. Und am glücklichsten, wenn er sich am schlechtesten fühlt. Er stirbt, damit er leben kann, gibt auf, damit er hat, gibt ab, damit er behalten kann. Sieht das Unsichtbare, hört das Unhörbare und weiß, was alles Wissen übersteigt, dass er ein Kind Gottes ist. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns eine Hoffnung gegeben hast über den Tod hinaus, dass wir nicht an den Gräbern stehen müssen, hoffnungslos, alles vorbei, mit dem Gedanken, wann wird es mich treffen, sondern dass wir wissen, dass es nach dem Tod ein ewiges Leben gibt. Und wo es nur zwei Orte gibt, wo wir sein können, im Himmel oder in der Hölle, dass wir das immer wieder bedenken. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du als das wahre Ebenbild Gottes uns ein Vorbild gegeben hast. Es fällt uns schwer, das nachzumachen. Wir geben es zu, aber das ist dein Anspruch und du willst uns dabei helfen. Danke, dass du mit uns gehst, dass du es verheißen hast, dass du alle Zeit bei uns bist, bis an das Ende dieser Weltzeit. Und so danken wir dir, dass wir uns in deine Hände befehlen dürfen und dass du treu bist, und das tust, was du sagst, weil du die Wahrheit bist. Amen.